Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Rameda, Europas größten Komplettanbieter für Anhängerkupplungen und Transportsysteme. Rameda ist der führende Partner für den Automobilhandel und Werkstätten. Über den Online-Konfigurator auf rameda.de finden Sie jederzeit die passende Anhängerkupplung samt Einbau- und Kodierservice. Rameda, wir verkuppeln Sie mit Ihren Kunden und das seit fast 30 Jahren.
Herzlich willkommen zum Autohaus-Podcast. Heute geht es um die Frage, warum viele Autohäuser im Verkauf unter Druck geraten, obwohl der Bedarf an Mobilität ja nach wie vor nicht verschwunden ist. Die Branche spricht viel über Zinsen, Kaufzurückhaltung, Elektromobilität, Margen, Herstellerpolitik. Aber unser Gast sagt, das ist alles relevant, aber nicht die entscheidende Vertriebsfrage, denn die liegt im eigenen Haus. Welche Fragen man sich stellen muss in dieser angespannten Lage, darüber spreche ich heute mit Sascha Röwekamp. Als Autohauskind beschäftigt er sich intensiv mit der Frage, wie Autohäuser ihre Vertriebsleistungen wieder in den Griff kriegen. Sascha, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Stefan und hallo an alle Zuhörer. Schön, dass wir heute mal wieder sprechen. Schon wieder ein paar Monate her, glaube ich. Aber es ist nicht weniger langweilig in der Branche geworden. Von daher freue ich mich auf den Austausch heute.
Unterschreibe ich so. Langweiliger ist es auf keinen Fall geworden. Und es mangelt ja auch nicht an Krisen. Also du schaust auch Nachrichten und die Unsicherheiten von allen Seiten kommen sie. Und dann heißt's immer, und das ist der Grund, warum wir gerade keine Autos verkaufen.
Ja.
Kannst du das so unterschreiben?
Ja, voll und ganz. Ich muss ein bisschen schmunzeln und ich nenne das immer die Wenn-Dann-Formel. Und ehrlicherweise, davon ist keiner befreit, ob es Verkäufer, Serviceberater, aber auch Verkaufsleiter, Führungskräfte, bis hin zu Inhabern teilweise höre ich das. Ja, und zwar die Wenn-Dann-Formel ist, wir würden ja mehr verkaufen, wenn die Konjunktur gerade besser wäre, ja, dann würden wir verkaufen. Wenn die Politik gerade bessere Politik machen würde, ja, dann würden wir auch mehr verkaufen können. Wenn unsere Hersteller nur gute Autos bauen würden, dann würden wir auch verkaufen können. Und wenn dann noch die Zinsen besser wären und, sind wir ganz ehrlich, wenn dann noch das Wetter nicht zu gut, weil dann ist ja alle Leute sind im Garten, aber auch nicht zu schlecht, weil dann kommt ja keiner. Wenn das alles wäre, ey, dann würde es uns so gut gehen. Aber so können wir ja eigentlich gar nichts machen, weil es halt momentan überall schlecht. Den anderen geht's ja auch nicht so gut. So, und ich glaube, das ist ja das, was wir uns alle manchmal erzählen als eigene Geschichte und was jeder hier, der hier gerade zuhört und irgendwie aus der Automobilbranche kommt, ganz sicher auch kennt von seinen Mitarbeitern und ja, teilweise sogar vielleicht von sich selber, die Wenn-Dann-Formel. Höre ich jeden Tag.
Hörst du jeden Tag und kannst du absolut nichts damit anfangen, oder wie darf ich das verstehen?
Doch, schmeißt einer den Stein, den ersten Stein irgendwie, ne, der da selbst ohne Fehler ist. Ich hole mir halt auch immer Leute, die mir dann Spiegel vorhalten. Also ich könnte auch gerade erzählen, die Autohäuser investitionsbereiter wären, dann das und so. Am Ende des Tages hilft's nichts, weil eins ist ganz komisch und das sage ich ganz offen und schon mal vorab heute in unserem Gespräch, ich werde sicherlich an einer Stelle auch einmal auf die Füße treten. Ich werde sicherlich an einer Stelle sehr, sehr provozieren, aber bitte nimm du, wer auch immer das hier gerade hört, das als Impuls in den nächsten Minuten, Stunden, wie lange wir auch hier heute sprechen, sich selber mal seinen Gedanken zu reflektieren, weil du siehst die Flecken auf der eigenen Weste nicht. Das ist einfach ein Problem, du siehst die Flecken auf der eigenen Weste nicht und natürlich kann man sagen, ja, wenn alles andere besser wäre, dann wäre es besser. Aber warum gibt es in diesen Zeiten welche, die sind erfolgreicher als andere? Ich habe jede Woche, keine Ahnung, plus minus 50 Verkäufer bei uns im Coaching sitzen. Jede Woche. So, und auch Verkaufsleiter. Letzte Woche waren 50 Verkaufsleiter da, jetzt morgen, übermorgen wieder Verkäufer. Und es gibt in diesem Raum von 50 Leuten immer einen, der verkauft wie blöd und immer einen, der sagt, es geht gar nichts. Und dazwischen gibt es ganz, ganz viel anderes. So, und wir atmen aber alle die gleiche Luft. Teilweise verkaufen wir im gleichen Autohaus die gleiche Marke mit den gleichen Fliesen auf dem Boden. Und es gibt einen Verkäufer, der zieht richtig durch und einer, der sagt, es geht alles nicht. Und deswegen sage ich, es gibt nicht die eine Wahrheit. Ja, es ist schwierig, aber das ist vielleicht ein bisschen poetisch. Aber es ist so, in guten Zeiten verkaufen alle und in schlechten Zeiten nur die Guten. Und das ist das, was wir gerade merken. Das war noch nicht der Schlusssatz übrigens.
Nee, interessant wäre ja jetzt selber einer von den Guten zu werden.
Und ja, das ist sogar überlebenswichtig.
Ja. Daran anschließend hast du einen, ich will sagen, Branchenbrief geschrieben und der hat die Überschrift: Die größte Gefahr für Ihr Autohaus sitzt nicht draußen, sie sitzt in ihrem Autohaus.
Ja.
Kannst du die beiden Sachen für uns mal zusammenbringen?
Ja, auf jeden Fall. Also erstens, man muss immer eine provozierende Aussage treffen, damit einem jemand zuhört. Zweitens, und das ist viel, viel wichtiger, bin ja selber Autohauskind, seit 20 Jahren in der Branche, bei Beresa als Prokurist gewesen, bei Luke als Prokurist gewesen, habe selber Autos verkauft, war Führungskraft etc. Aber jetzt seit 5 Jahren ja mit meinem eigenen Unternehmen unterwegs. Und habe über 1500 Verkäufer und Verkäuferinnen im Coaching gehabt. Und der Unterschied zu dem, als ich früher Führungskraft war, also bei Beresa hatte ich 120 Verkäufer meiner Verantwortung. Aber was ich jetzt merke, ist natürlich die unfassbare Offenheit. Also ja, wenn ich mit denen zusammenarbeite, ein paar locke Sprüche und so, wir tauschen uns offen aus, wir kriegen sehr schnell ein sehr vertrautes Verhältnis zueinander. Und zwar vom Opel-Verkäufer bis Porsche, von Scania über neu, über Gebrauchtwagen, Österreich, Schweiz, Deutschland. Also so ein Spektrum. Wahnsinn, was ich in den letzten 5 Jahren an Leuten kennenlernen durfte und mit reden durfte. Und das Spannende ist, dass alle, die da sitzen, in der Regel sagen, ja, ich würde gerne mehr Geld verdienen, ja, Hand geht hoch. Ja, ich würde gerne mehr Autos verkaufen, ja, Hand geht hoch. Okay, aber wer hat denn letzte Woche dafür Telefonakquise gemacht? Wer ist denn bei LinkedIn aktiv? Wer ist denn selber aktiv? Da gehen sehr wenige Hände hoch. Und das zeigt mir, dass ich, wenn ich mit den Chefs rede, mit Geschäftsführern, Verkaufsleitern und Co., dass dort viele immer nach dieser einen Lösung suchen, so der Verkäufer der Zukunft, das Autohaus der Zukunft, wie Transformation, dann erzählen die Hersteller auf ihren Schulungen da auch echt riesen Bullshit, so alle sollen jetzt Berater werden und Mobilitätsberater werden, ja, brauchen wir nicht drüber reden, wie es aussieht, wenn man nur berät und nicht verkauft, ja, also ich glaube, Habeck hat mal gesagt, so die sind nicht pleite, die haben nur zu oder verkaufen nicht mehr.
Haben aufgehört zu produzieren, glaube ich.
Zu produzieren, ja, genau. So ja, in der echten Realwirtschaft, wenn man nicht mehr verkauft, dann ist Ende im Gelände. So und das ist das, was mir so, warum ich auch diesen Branchenbrief jetzt geschrieben habe mit dieser Überschrift, weil ich gesagt habe, es ist so leicht als Autohaus gerade erfolgreich zu sein. Es ist so easy möglich, gut zu verkaufen. Ja, wir brauchen da gar nicht über einen Service reden. Also das ist nochmal ein anderes Thema. Das kriege ich halt auch immer mehr mit. Also auch da muss man angefangen werden zu verkaufen. Ja, Serviceberater müssen Serviceverkäufer werden. So, aber jetzt mal rein ins Auto verkaufen. Es ist nicht schwierig. Das Problem ist aber, dass wenn deine eigene Mannschaft nicht daran glaubt, wenn deine eigenen Verkaufsleiter teilweise nicht daran glauben, wenn du als Geschäftsführer, als Verkaufsleiter, der es hier gerade hört, nicht daran glaubst, dass man gerade was tun kann, weil ja die Konjunktur schlecht ist, weil ja der Hersteller die falschen Konditionen macht, weil ja die Zinsen zu hoch sind, ja, dann ist das größte Problem, was wir haben, nicht der Markt, nicht die Konjunktur, nicht der Hersteller, nicht die Politik, sondern sie sitzt halt im Autohaus und das erlebe ich jeden Tag.
Also sagst du, ist ein Mindset-Problem?
Ja, zweierlei Sachen. Also das ist eine sehr smarte Frage, weil also der Begriff Mindset ist ja so, einige können es schon nicht mehr hören. Ne? Du musst nur dran glauben und das Geld kommt vom Himmel. Nein, du musst gottverdammt arbeiten und Autos verkaufen. So, also nur vom Glauben wird das auch nichts, ja. Jetzt kommt aber das Aber. Ich sage immer, es muss erst das Wollen da sein und dann kann das Können kommen. Erst das Wollen, dann das Können. Und das merke ich, dass wenn die Leute nicht wollen, kannst du ihnen Telefonakquise beibringen, du kannst Selektion machen, du kannst Listen machen, du kannst Events veranstalten. Wie viele Autohäuser geben Tausende von Euros für Events aus, für Sponsoring von irgendwelchen Fußballlogen? Ja, wir hatten bei Luke die Schalke-Loge und so. Ich weiß, was das gekostet hat. Okay, also das ist echt Geld, was wir ausgeben. Und was ist das Problem? Wenn überhaupt, gehen immer die gleichen Verkäufer hin, im schlechtesten Fall mit ihrem Nachbarn oder am besten Kumpel. Und wenn sie wieder zurückkommen von der Veranstaltung, haben sie ehrlicherweise mit keinem gesprochen, außer denen, den sie eh schon kannten. So. Und das Ding ist, du kannst nicht, wenn jemand nicht will, ihm das Können beibringen. Also das heißt, es sind zwei Sachen, die es braucht. Das Erste, das Wollen, das ist das Mindset. Mhm. Das Zweite ist die richtige Technik, weil wenn du willst, aber nicht kannst, also wenn du schwimmen willst, aber nicht gelernt hast, wie man Seepferdchen macht, wie man schwimmt, dann gehst du unter. Da hilft dir auch nichts, wenn du dran denkst, Schwimmen ist total gut. So, du wirst untergehen, ja. Und deswegen sind das die beiden Sachen, wirklich das richtige Mindset und ja und das Können am Ende des Tages, was es braucht, ja.
Und was davon hast du dir jetzt vorgeknüpft?
Beides. Also mir geht's ja darum, und das habe ich ja auch in dem Branchenbrief mal probiert, ein bisschen so runterzuschreiben, weil uns allen fällt es total leicht, um Sachen zu kümmern, die außerhalb unseres Wirkungskreises sind. Ich nehme mal das Wirkungskreisprinzip, weil es das Simpelste zu visualisieren ist und spannend, egal wem ich das zeige, in jeder Keynote, Vorträge, die ich halte, ist immer die erste Reaktion, ja, ist ja logisch. Ja, Freunde, wir müssen das Rad nicht neu erfinden und alles ist logisch. Also es ist auch logisch, dass Rauchen tödlich ist und trotzdem rauchen einige Menschen. Ist auch logisch so. Es ist auch logisch, dass wenn ich 1000 Menschen anrufe, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, ein Auto zu verkaufen, als wenn ich keine anrufe. Ist auch logisch. Und trotzdem tut's keiner. Also es, mir fällt immer mehr auf, dass es die Basics sind. Und wir müssen uns auf das konzentrieren, was wir als Autohaus in der Hand haben. Also wenn man jetzt nicht in die Politik will, brauchten wir nicht eine Sekunde über die Politik reden. Ja?
Das heißt, diese ganzen Krisen, die du am Anfang genannt hast. Und ja. Völlig falscher Wirkungskreis.
Es ist okay, da einmal drüber zu sprechen. Aber ich kenne, und nochmal, ich war lange bei Mercedes-Benz und ich schätze auch alle Autohersteller, die haben alle ihre Herausforderungen. So. Aber Fakt ist eins, jeder Hersteller hat diesen großen Tresorraum irgendwo, so wie ich stelle mir das vor, wie Dagobert Duck seinen Tresorraum, wo er die Feedbacks aus dem Handel mit hinnimmt. Wir nehmen das mal mit. Jeder, der hier gerade zuhört und wirklich im Autohaus arbeitet, kennt das, dass die Hersteller die Sachen mitnehmen. Es kommt nur sehr, sehr selten, nochmal, nicht alle gleich und so, ne, jetzt ein bisschen schwarz-weiß, aber sehr selten auch was zurück. Ich erlebe aber trotzdem jeden Tag Geschäftsführer, Verkaufsleiter, die ganze Konferenzen, ganze Meetings darüber machen, darüber zu reden, über Sachen, die sie gar nicht ändern können. Also wenn dein Hersteller die Modellpalette geändert hat auf Vollelektro oder gar kein Elektro oder was auch immer, dann kannst du nur entweder sagen, okay, ich bleib bei dem Hersteller, dann guck, wie du das Geilste daraus machen kannst, oder kündige dem halt und mach Fahrräder. Aber ach nee, stopp, Fahrräder war ja auch nicht so eine gute Idee. Und deswegen, das ist das Erste und das Wichtigste, ist wirklich, wir müssen, und da möchte ich auch mit heute gerne drüber reden, so, wir reden nur über Sachen, die im eigenen Wirkungskreis sind. Du hast in deinem eigenen Wirkungskreis, ob du aktive Marktbearbeitung machst, wie du den Markt angehst, welche Fähigkeiten du hast, welche Leute du hast. Das hast du alles in deinem Wirkungskreis. Aber du hast nicht die Zinsen, nicht die Konjunktur, nicht die Politik. Das macht keinen Sinn, darüber zu reden, über Sachen, die du nicht ändern kannst. Ja? Ich habe letztens, das muss ich kurz, das war so mit einem Geschäftsführer ein Gespräch. Und dann haben wir auch genau wie jetzt drüber gesprochen. Da sagt er, ja, Sascha, das ist ja wie mit der Schwiegermutter. Ich sage, wie meinst du denn das jetzt? Die kannst du auch nicht ändern. Die ist auch außerhalb deines Wirkungskreises. Ja, du hast es verstanden. Du hast es verstanden. Es macht keinen Sinn, sich darüber aufzuregen, sondern entweder du fährst nicht mehr hin und hast einen Knatsch mit deiner Frau oder deinem Mann oder so, oder aber du akzeptierst, wie Schwiegermutter ist und fertig ist. Du kannst das nicht ändern. Und alles, was man nicht ändern kann, macht keinen Sinn, Energie drauf zu werfen.
Das heißt, wir schauen uns jetzt an, was kann man denn ändern?
Absolut. Weil das ist, glaube ich, auch das, was sich so zumindest mein Anspruch ist, egal ob ich in einem Podcast bin, auf einer Bühne bin, bei LinkedIn, egal wo. Ich bin nachher 11 von der Schule mit einer 5 in Mathe. Ich liebe das Autohaus. Ich kann nichts anderes. Ja, ich bin mit 28 Prokurist bei Beresa geworden damals und ich habe dem Autohaus so viel zu verdanken. Und du kannst es jetzt gerade sehen, die Hörer sehen es natürlich nicht, aber hier oben sind meine Kiddies so. Lotta und Emma, die sind jetzt 9 und 11. Und ich habe Bock, dass die noch ein Autohaus kennenlernen, wenn die 18 sind. Ich will, dass die noch ein ganz normales Autohaus kennenlernen. Und wir hatten die letzten, na, sag ich mal so kurz vor Corona war das hauptsächlich, hatten wir den Mythos, die Autohäuser sterben. Also den gibt's schon seit 20 Jahren, aber da gab's ja den Mythos, dass die Hersteller alles selber machen. So, Autohäuser brauchst nicht mehr, wir machen alle Tesla, Direct Sell. Ich glaube, da können wir erstmal kurz einen Haken dran machen. Da ist jetzt erstmal wieder für ein paar Jahre Ruhe dran und so. Und die meisten kümmern sich erstmal selber, gute Autos zu bauen und so weiter und so fort. Und der Vertrieb ist hauptsächlich da, wo er hingehört, und zwar den Handel. So. Und jetzt ist es aber so, dass ich immer sage, wenn ich über dieses Thema spreche, dann möchte ich konkret werden. Weil wir haben nichts von PowerPoint-Folien, wo die Transformation im Silicon Valley steht. Das bringt uns nichts. Es bringt auch nichts, darüber zu sprechen, was irgendwie irgendwo auf dem Mond gemacht wird, sondern wir müssen über Buxtehude sprechen, über unsere Region, ja, da, wo immer noch der Werkstattmeister die Handynummer per Kugelschreiber oben auf dem Werkstattauftrag schreibt. Ich habe jeden Tag bei mir Verkäufer sitzen, die wissen nicht, was Steuerung C und Steuerung V ist. Und wer jetzt hier zuhört und lacht, ja, spätestens bei Steuerung H hören alle auf. Und wer jetzt sagt, was redet der von Steuerung, dann weißt du, was ich meine. So. Also es ist die Wahrheit einfach. In vielen Themen müssen wir gar nicht über den Mond sprechen, sondern über die Basics. Und ja, da gibt's, sag ich mal, so fünf Schlüssel. Ich habe mich jetzt ja, wie gesagt, im ersten Quartal hingesetzt, um diesen Branchenbrief mal zu schreiben, weil ich gesagt habe, das muss mal runtergeschrieben werden. Und es sind so 5 Schlüssel, die ich erkannt habe in den letzten 3-4 Jahren aus der Praxis. Habe ich mir angeguckt, wer ist erfolgreicher, wer verkauft mehr, wer macht mehr Geld und wer nicht. Und was waren die Gründe, warum er es gut macht und was waren die Gründe, warum er es nicht gut macht. Und da haben sich eigentlich 5 Sachen sehr, sehr krass rauskristallisiert. Ja.
die du uns natürlich jetzt verraten willst, oder?
Gar keinen Fall. Nein, natürlich. Und auch hier sei vorab gesagt, so, das Rad muss nicht neu erfunden werden. Aber Schritt Nummer eins, und da haben wir gerade schon, Stefan gerade ja schon kurz drüber gesprochen, ist das Thema Mindset. Wenn wir alle nicht daran glauben, dann wird es auch nichts. Und ich möchte es ganz konkret machen. Immer wichtig, bitte an die Zuhörer hier heute. Wenn ich über schlechte Geschäftsführer, Verkaufsleiter, Verkäufer spreche, ja, dann meine ich immer die, die gerade nicht zuhören. Wenn ich über die Guten rede, meine ich dich, der gerade zuhört. Ja, also wenn ich über die guten Sachen rede, dann sagst du, ja, genau so mache ich das. Und wenn ich über schlechte Sachen rede, dann sagst du, ja, ich kenne auch einen Kollegen, der hat's auch nicht drauf. So, dann fühlt sich das hier für alle heute das Zuhören ein bisschen einfacher und besser an und tut nicht irgendwie weh oder so, ja. Das macht's meistens ein bisschen leichter für alle. Und schaut mal, ich mache ein Praxisbeispiel. Ich hatte letztens einen Verkaufsleiter im Coaching, der sagte, ja, Sascha, mein Geschäftsführer geht mir auf den Sack, weil der will jetzt, dass wir alle Leute anrufen. Und jetzt habe ich meinen Verkäufern gesagt, die sollen jetzt endlich den scheiß Hörer in der Hand nehmen und telefonieren. Hauptsache, die tragen es irgendwie im CM-System ein, ist mir egal, was dabei rumkommt. Hauptsache, ich habe endlich wieder Ruhe. Wer jetzt denkt, das wäre ein Einzelgespräch, nein, das ist bei vielen die Regel. Und zwar der Geschäftsführer sagt, wir müssen jetzt mal, dann kommt der Verkaufsleiter und sagt, wir müssen mal, dann kommt der Teamleiter und sagt, wir müssen mal und dann landet es bei den Verkäufern und die sagen dann entweder scheiß drauf, ich mach's nicht, um es so drastisch mal hier zu sagen, also es passiert ganz oft, oder sie machen Systembefriedigung. Das heißt, die rufen irgendwo an und schreiben dann ins CRM-System, Kontaktbericht 98, kein Interesse, soll mich in 3 Jahren wieder melden. So.
Oh, aber eigentlich will keiner.
Ja, nein, genau. Also wenn es ist einfach so, es glaubt halt keiner an einige Themen. Also viele haben sich damit abgefunden, dass es gerade schwieriger wird. Viele sagen, ja, es ist halt gerade schlecht, ist halt gerade schwierig. Ja, aber so. Und es beginnt mit dem ersten Schritt des Mindset. Wenn du nicht selber daran glaubst, was du da tun willst, egal was, ob es die aktive Marktbearbeitung ist, ob Zinsaufschlag, so ein spannendes Thema zum Geld verdienen. Und jeder, der hier gerade zuhört, weiß, es gibt gerade Handelsgruppen, die machen 10% Umsatzrendite, glaube ich auch bei euch im Podcast mal gewesen. jetzt mal als Extrembeispiel. Aber Zinsaufschlag, es hängt nur damit zusammen. Glaubst du daran oder glaubst du nicht daran? Wenn du nicht daran glaubst, dass man mit 8%, 9% ein Auto verkaufen kann, dann wird es niemals stattfinden. Und was mir halt auffällt ist, und da kommen wir dann fast schon gleich zu Punkt 2, ist halt, der Fisch stinkt halt vom Kopf.
Also ist das Problem in deinen Augen eher nicht der Mitarbeiter, der eigentlich keinen Bock hat, ein Telefonat zu führen, sondern dass es ihm nicht vermittelt wird, Bock zu haben?
Also es ist sowohl als auch, ne? Also das Ding ist, ich warte mal einen super, super spannenden Vortrag, schon viele Jahre her, von Dr. Meyer Wohlfahrt, glaube ich, von der Nationalmannschaft, dieser Arzt damals, dieser Mannschaftsarzt, ne? So. Und das ist schon.
Das FC Bayern-Arzt, wenn ich bitten darf.
Wie bitte?
Es war ja erstmal der Mannschaftsarzt vom FC Bayern, oder?
Entschuldigung. Ja, ich bin mit Fußball, ich habe gar keine Ahnung davon. So, aber egal.
Nee.
Das darfst du gerne mit reinwerfen. Wie gesagt, das war bei Bresa, haben wir so ein Business-Event gemacht und da hat der einen Vortrag gehalten. Da haben wir den eingeladen damals, schon lange her. Und da hat einer im Publikum ihn gefragt, sagen Sie mal, wie motivieren Sie eigentlich bei so einer Weltmeisterschaft die Spieler? Da ging es um das Thema Führung und Motivation. Da hat der gesagt, wissen Sie, wenn wir Leute, die für ihr Vaterland spielen dürfen, Millionen verdienen und eigentlich das machen, was ihnen Spaß macht, motivieren müssten zu spielen, dann wären sie falsch in dieser Mannschaft. Und das ist auch das, wo ich sage, eine Führungskraft ist nicht dafür da, einen Verkäufer zu motivieren, auf deine Frage. Der Verkäufer muss selbst motiviert sein. Was aber das Thema ist, ist, dass eine Führungskraft, dass zu viele Verkaufsleiter mittlerweile führen vom Schreibtisch aus. Nicht mehr, also von ihrem eigenen Schreibtisch, vom Büro aus. Sie schreiben E-Mails, so meine Herren, jetzt hier jeder 50 Kontakte die Woche, los geht's, tschakka tschakka, 3 Ausrufezeichen, 3 Smileys, so, ja. Und wundern sich dann, dass nichts passiert. Und sind gar nicht dran an den Leuten. Oder haben sich gar nicht vergewissert, dass die Leute das überhaupt können. Also sie fordern Leute ja zu Sachen auf, die das vielleicht gar nicht beherrschen. Und es ist total schrecklich, wenn du telefonierst zum Beispiel und du kriegst die ganze Zeit von den Kunden einen Korb, weil du es gar nicht kannst, weil du es nie gelernt hast. Also die Hersteller bringen es den Verkäufern in der Zertifizierung ja auch nicht mehr richtig bei. Das ist ja auch komplett rausgeflogen, das Thema. Mhm. Ich bin noch selber 2009 Mercedes-Benz-Zertifizierung durch Köln gelaufen mit einem Diktiergerät, ja, und haben gesagt, ja, hier ist Handwerker Müller, der hat hier 3 Sprinter, und wir mussten Kaltakquise machen und reingehen in einem fremden Gebiet von einem Gebietsverkäufer aus Köln. So, ja, also Shoutout an Herrn Merz und Harald Keim, das waren meine Trainer damals, so, da habe ich Akquise gelernt. Das wird heute gar nicht mehr trainiert richtig. Und deswegen, der Fisch stinkt vom Kopf, das ist mein Punkt 2, den möchte ich noch um eine Sache ergänzen. Ich weiß nicht, Stefan, du sprichst ja auch mit Autohäusern. Ist es momentan eher so, dass viele sagen, Mensch, ist nicht so ganz leicht und Auftragseingänge und Geld verdienen ist schon anspruchsvoll, oder ist eher so, dass alle sagen, ich weiß nicht, wohin mit der Kohle?
Ich weiß nicht, wohin mit der Kohle.
Ja, mit wem sprichst du? Kannst du die vielleicht hier die Adresse teilen?
Nee, natürlich ist die Lage total angespannt.
So, und jetzt stell dir vor, wir haben eine total angespannte Lage. Und ich komme da gleich noch zu, wir wissen, dass aktives Verkaufen Geld bringt. Ich nenne das, komme ich nachher noch zu, das Geld anrufen. Aber aktives Verkaufen bringt Geld. Aktivität bringt immer etwas, egal wie. Also beim Sport, wenn du im Fitnessstudio angemeldet bist und nicht hingehst, ja, wächst der Muskel nicht. Und wenn du morgens ins Autohaus gehst, aber nichts tust, sondern auf Leads wartest, auf die nächste Aktion vom Hersteller wartest, ja, dann passiert auch nichts. So, also wir wissen das. Und trotzdem erlebe ich jeden Tag, habe ich Verkäufer bei mir sitzen, die, wo akzeptiert wird, dass sie keine aktive Marktbearbeitung machen. Es wird akzeptiert, es wird geduldet. Ich habe Verkaufsleiter bei mir sitzen, die sagen, Sascha, ich habe denen jetzt schon 100-mal gesagt, die soll man Hörer nehmen. Die machen das einfach nicht. Und ich weiß, nochmal, ich habe ja gesagt, ne, wenn du jetzt zuhörst und bist Verkaufsleiter, du bist der Gute, ja, sondern das machen nur die anderen, ne? Deswegen nicht auf den Schlips getreten fühlen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, mein Beispiel, was ich immer nehme, ist folgendes. Stellt euch bitte folgendes Bild vor. Du bist Filialleiter bei Aldi, Lidl, in irgendeinem Supermarkt. Und du guckst auf deine Kassen. Und da sitzt ein Kassierer, eine Kassiererin. Und du siehst, wie dieser Kassierer, diese Kassiererin jedes zweite Produkt über die Kasse hebt. Also Scan, Piep und das zweite oben drüber. Das dritte wieder Piep, das vierte oben drüber. Und du denkst dir so, hä? Guckst danach auf die Abrechnung, nur halber Umsatz in der Kasse so. Als was ist da los? Jetzt gehst du zu dieser Kassiererin, zu dem Kassierer und sagst, Mensch, sag mal, mir ist aufgefallen, du kassierst gar nicht jedes Produkt. Und dann sagt dieser Mitarbeiter, ja, heute war echt stressig und auch dieses Piepsen die ganze Zeit, das ist echt anstrengend so. Ich probiere es bald mal wieder, aber ich habe es einfach nicht geschafft, jedes Produkt zu scannen. Alle denken jetzt hier, was ist das für ein skurriles Beispiel? Das wird ja keiner akzeptieren.
Ja. Aber kommt sich am Ende des Tages recht nah zum Autoverkauf, wenn man sagt, hey, ich mache konsequent Anrufe, ich mache diese 50 Anrufe die Woche und es bleibt ja was liegen.
Ja, aber was ja aktuell passiert ist, wir akzeptieren, also das andere ist so, habe ich letztens mit dem Serviceleiter, wenn in der Werkstatt ein Monteur nur 3 Schrauben festschraubt, anstatt 4 oder 5, weil er sagt, ja, die 4. habe ich heute nicht geschafft und ist auch anstrengend immer und so, 3 ist noch nicht so, ist ja noch nie was passiert, das reicht doch so, ja. Da wird jeder sagen so, nein, du musst jede Schraube mit dem Drehmomentschlüssel nachziehen, alle müssen rein. Aber trotzdem sitzen da Geschäftsführer, die sagen, das ist mal Hand aufs Herz, wir reden teilweise von Autohäusern mit 1-2% Umsatzrendite. 1-2% Umsatzrendite. Wir haben Investitionen vor uns in dem Thema digitale Infrastruktur, Künstliche Intelligenz, Marketing. Es wird einfach schwieriger, an das Geld zu kommen. Strom, alle Kosten steigen. Wir müssen alle Geld sparen, aber wir müssen auch einfach mal wieder mehr Geld verdienen, anstatt nur zu sparen. Ja, und wir akzeptieren, dass wir Verkäufer und Verkäuferinnen haben. Und es hat vielschichtige Gründe. Nochmal, ich liebe Verkäufer und Verkäufer und ich habe sie ja bei mir und ich weiß, wie man es ja hinkriegt, dass sie es wieder tun. Also, aber das Ding ist, wir akzeptieren teilweise, dass das nicht getan wird, was getan werden muss, um Geld zu kriegen. Sondern sie sitzen teilweise da, stehen zu dritt an der Kaffeemaschine, im schlechtesten Fall mit dem Verkaufsleiter zusammen und sagen, ja, heute nichts los. Nee, heute ist ganz scheiße. Ja. Wetter ist auch, Wetter ist zu gut. Die sind alle im Garten. Ja, nächste Woche soll Wetter schlecht werden. Ja, dann kommt keiner vors Haus. Bei dem Wetter schickst du ja nicht meinen Hund vor die Tür. So. Und man erzählt sich dann gegenseitig, anstatt das zu tun, was Geld bringt. Und da gibt es Führungskräfte, die das akzeptieren. Und deswegen nach dem Mindset, Schritt 2, Führung, der Fisch stinkt vom Kopf. Also wenn du als Verkaufsleiter das akzeptierst, wenn du nicht dafür sorgst, dass deine Leute das können, wenn du nicht mal mit denen zusammen telefonierst oder andere Aktivitäten machst, sondern nur deinem Geschäftsführer erzählst, warum das nicht läuft. Und wenn der Geschäftsführer dann den Inhabern, dem Beirat, die gleiche Geschichte erzählt, ja, dann wird's schwierig.
Das heißt, am Ende des Tages kann man alles begründen, klar, aber die Begründung hilft ja keinem weiter.
Nee, das sind, ich nenne das immer innere Betäubungspillen. Also wir Menschen schmeißen uns diese Pillen selber rein als Betäubung dafür, das zu legitimieren, dass gerade schwierig ist, dass gerade nicht geht. Ja, aber das ist halt Quatsch. Das ist einfach gelogen.
Und dann kommt Punkt 3.
Ja, und das ist der, da muss ich jetzt ganz viele hier enttäuschen, die auf irgendwas Innovatives gehofft haben. Ja. Nein, Back to the Roots ist die größte Innovation, neben Parkplätzen im Autohaus, das wäre auch nochmal eine Innovation, aber Back to the Roots, aktive Marktbearbeitung. Und ich bin einer der größten Fans der Telefonie. Der, ja, ich spreche es aus, Achtung, böses Wort, Telefonakquise. Telefonakquise. Warum? Da könnte ich 30 Stunden drüber reden, weil ich nicht checke, dass das einfach nicht gemacht wird. Wir Autohäuser haben einen Datenbestand, der ist unfassbar teilweise. Es gibt Häuser, die sind 30, 50, 70, 80, 100 Jahre alt. Wir haben Loch- und Löcher-CRM-Systeme, die quillen über an irgendwelchen Datensätzen von Kunden. So, wir haben, ich weiß nicht, Stefan, hast du eine Schätzung mal? Viele Autohäuser machen ja auch Online-Börsen, Leasing-Börsen und wo sie Leads sich holen.
Ja.
Durch Aktion. Was glaubst du, wo hoch ist die durchschnittliche Abschlussquote, zum Beispiel bei Neuwagen-Leads aus einer Leasing-Börse?
5%.
Naja, also es sind in Deutschland schon so zwischen 10% und 14%, je nach Autohaus. Also die ganz guten machen 20%, die ganz schlechten machen 5%, also irgendwie so 10%, 12% im Durchschnitt. So, nehmen wir mal 10, ich bin nicht so gut in Mathematik. Das bedeutet ja, ein durchschnittlicher Lead kostet bei so einer Börse zwischen 30 und 90 Euro. Zwischen 30 und 90 Euro. Das bedeutet ja auch, 90% im Durchschnitt deiner eingekauften Leads hast du bezahlt und in die Mülltonne geschmissen. Du hast sie bezahlt und in die Mülltonne geschmissen. 90%. So, die mal wieder anzurufen, weil die haben ja wahrscheinlich woanders ein Auto geleast. Die haben wahrscheinlich woanders ein Auto gekauft. Das sind ja alles Potenziale, die mal gesagt haben, hallo, die haben ja nicht eine Anfrage gestellt und haben gesagt, ich bin Fahrradfahrer und bei Greenpeace.
Ja, aber dann wird es ja genauso viele Leads geben wie verkaufte Autos.
Ja, genau.
Ist dem so. Was oder meine ich auch mal ein Lead bei zwei Autohäusern?
Ach so, nein, natürlich gibt es den Lead auch in mehreren Autohäusern, klar. Aber das Thema ist ja, es sind halt alles Potenziale.
Ja.
Also nur weil er jetzt nicht gekauft hat und woanders gekauft hat, heißt das ja nicht, dass ich ihm nicht ein, zwei Jahre später wieder was verkaufen kann. So, und das Thema ist, ich glaube, so alle 2-3 Wochen haben wir den Telefonakquise-Baustein bei uns im Coaching. Und dann telefonieren wir mit den Verkäufern. Und ich mache das immer so, ich telefoniere vor allem live selber. Also da sitzen 50 Leute und gucken mir zu und rufe die echten Kunden von den Autohäusern an. Das bedeutet, ich habe null Ahnung vom Produkt. Null. Weil ich rufe einen Scania-LKW-Kunden an, danach rufe ich einen Porsche-Neuwagen-Kunden in Frankfurt an und danach rufe ich einen Dacia-Kunden im Ruhrgebiet an und danach rufe ich einen VW-Kunden in Dessau an. Also ich verstehe die manchmal nicht und die verstehen mich nicht, ja, weil Dialekt und Co. so. Und ich telefoniere vor allen Verkäufern und ich sage dir eins, die sitzen da alle oder in der Regel viele und denken sich so, boah, hoffentlich wird der jetzt richtig einen auf den Sack kriegen. Hoffentlich, der guckt, der kann das bestimmt auch nicht, der hat nur große Fresse. Dem ist zum Glück nicht so, weil wir haben halt sehr gute Skripte dafür und ich lege einen Termin nach dem nächsten. Also das Ziel der Telefonie übrigens, für alle, die jetzt zuhören, bitte schon mal vorab, größter Fehler, die meisten telefonieren mit dem Ziel, den Bedarf zu erfragen. Das ist Arbeitsbeschäftigungsmaßnahme. Ja, Sascha Röwekamp hier, Mercedes-Benz, Auto aus Mustermann, ich grüße Sie. Haben Sie denn das Auto noch? Nee, haben Sie nicht. Mhm. Haben Sie denn mal Lust auf ein neues Auto? Nee, haben Sie nicht. Okay, darf ich mich in 3 Jahren nochmal melden? Ja, darf ich. Okay, danke, sonst noch was? Nein, okay, tschüss. So machen in der Regel, wenn überhaupt jemand telefoniert, wird so telefoniert. Da kannst du auch einfach sein lassen. Da kannst du lieber deine Oma anrufen, die freut sich mehr darüber und hat mehr von dem Telefonat, als wenn du so einen Kunden anrufst. Das Ding ist, wir rufen die Kunden an und die freuen sich alle über unsere Anrufe. Das ist ja verrückt. Also man muss sich das bewusst machen. Es war vor ein paar Wochen, Shoutout hier an Christoph Schütz, Geschäftsführer bei Autos Schütz und der Wies Group, VW-Händler, ein großer, der war selber mit im Coaching dabei. Der ist gekommen, hat seine Verkäufer dabei, auch seine Verkaufsleiter und gesagt, ich will selber mal zugucken. So viel der Fischding vom Kopf, ne?
Ja.
Als Geschäftsführer. So. Und dann hat er gesagt, Sascha, ich will nicht nur zugucken, ich telefoniere sogar selber. Ich sag, okay, ja geil. Und dann hat er in dem Raum, wo auch die Verkäufer alle waren, mittelefoniert nachher. Der hat einen Termin nach dem nächsten gelegt. Der hat gesagt, Sascha, das kann nicht sein. Warum machen wir das denn nicht schon eher? Ich sag, ja, richtig. Sag ich doch. Probiere ich doch überall zu erzählen. Wir können das Geld anrufen. Und wenn du das einmal als Geschäftsführer oder Verkaufsleiter verstanden hast, dass du nur deine Mannschaft dazu bringen musst, Telefonate zu machen auf der richtigen Art und Weise, und zwar mit dem Ziel, einen Termin zu vereinbaren. Das ist das Wichtigste. Es geht nie darum, den Bedarf zu erfragen, weil die Leute haben keinen Bedarf. Wenn dein Auto gut läuft, hast du keinen Bedarf. Also so. Aber du kannst den Bedarf wecken. Und darum geht es mal wieder. Nicht nur, wir sind gewohnt, die letzten Jahre immer Leads nur zu bearbeiten. Nein, lass uns mal wieder Lust machen, Leute anrufen und mal wieder Spaß aufs Auto machen. Egal ob B2B, B2C, Bestandskunde, groß, klein, es geht einfach und es kostet nichts. Ihr alle habt eine Telekom-Leitung, ihr alle habt CRM-Systeme oder irgendeine andere Leitung von irgendeinem anderen Telefonanbieter. Und ihr habt Verkäufer und Verkäuferinnen, denen ihr sehr viel Geld bezahlt, dass sie da sind. Let's go, lass uns die mal nutzen, diese Ressource. So, also telefonieren, Gamechanger.
Telefonieren, Gamechanger. Telefonieren ist aber auch nicht mehr bei jeder Generation on vogue, oder?
On vogue?
Ja.
Es gibt welche, denen müssen wir zeigen, was ein Telefon ist. Also, du sprichst ja das Richtige an. Generation Tinder. Also, ich weiß nicht, wie alt bist du, Stefan?
Zarte 33.
33, guck mal, ich bin schon alte 39. So, aber ich hab noch, wir haben noch gelernt, wie man in der Disco einen Mädel anspricht. So, vielleicht brauchtest du 2 Bier, 3 Bier, aber irgendwann ging's so. Wir haben noch gelernt, beste Beispiel, wenn du einen Kumpel abgeholt hast zu Hause, an der Tür zu klingeln.
Das, und wir haben noch gelernt, die Eltern anzurufen, wenn wir...
Und ja, dann die Festnetznummer, ne? 0251, so. Dreistellige Telefonnummer danach, 675, werde ich nie vergessen. Die Festnetznummer meiner ersten Freundin fällt mir gerade ein, verrückt. Ja, aber krass, ich kann keine Nummer, aber die kann ich noch. So, und jetzt rufst du da an und dann geht der Papa dran. Und dann sagst du, ja, Sascha hier, hallo, ist die Andrea kurz zu sprechen? Und wer, der Papa kannte dich noch nicht. So, ja, das war der Gatekeeper, so der damalige Gatekeeper quasi. Und du sprichst was an, das ist definitiv so. Die jungen Menschen haben das gar nicht richtig gelernt, weil die machen halt Sprachnachricht, WhatsApp und so weiter und so fort, ne?
Und wollen auch gar nicht angerufen werden. Also die vermeiden ja, genau. Anrufe bewusst.
Ja, genau, richtig so. Das ist das eine. Das andere ist, ich habe aber auch bei mir Leute sitzen, die sind 50, 55. Ja, die haben das alle mal so gelernt. Aber vieles haben wir auch in den letzten Jahren einfach verlernt. So, also Corona hat da einfach viel kaputt gemacht, weil einfach viel reinkam und wir konnten uns kaum retten teilweise und so. Und deswegen, das Gute ist, gutes Telefonieren, wenn du gute Skripte, Telefonleitfäden und nicht die aus den 90ern sind, wo irgendein Quatsch drin steht, den irgendein Theoretiker gemacht hat oder mit ChatGPT gebaut hat, sondern, also mit unserem Skript habe ich bereits selber 10.000 Mal telefoniert. So, ich kann das im Schlaf, weck mich nachts um 3 und ich sag dir jedes einzelne Wort und das Ding hat 8 DIN A4 Seiten. Aber das Geniale ist, wir kriegen damit jedem, der reden und lesen kann, kann auch verkaufen. Das ist meine Devise. Wer reden und lesen kann, kann Termine vereinbaren, Akquise machen und verkaufen. Und telefonieren, aktive Marktbearbeitung. Jeder, der hier gerade zuhört und sagt, er möchte ein Auto mehr im Monat verkaufen, sei es als Verkäufer, Verkaufsleiter oder Geschäftsführer, egal in welcher Ebene, dann ist das erste Mittel, was man tun sollte. Ja, und selbst übrigens auch, vielleicht auch dazu, für meine Firma. Wir haben jetzt 21 Festangestellte in 5 Jahren aufgebaut. Das habe ich auch gemacht, weil ich 2 Sachen mache und die eine davon ist Telefonakquise. Ich habe selber hier 5 Leute gerade sitzen, die rufen Autohäuser an. Und weißt du, was das größte Problem bei der Akquise von Autohäusern ist?
Die ans Telefon zu kriegen.
Die gehen nicht dran. Ja. Und deswegen müssen wir so hartnäckig viel telefonieren. Aber ja, es funktioniert halt einfach. Also viele, die den Podcast hören, werden schon mich und meine Leute am Telefon gehabt haben. Und viele, die bei uns im Coaching sind, sind da, weil wir sie angerufen haben. Also wir bringen nur das bei, was wir auch selber machen, Telefonakquise. Günstig, einfach, schnell umzusetzen. Brauchst du kein Projekt, kein Transformationsgedöns, kein Data Hub, kein Digitalisierungsprojekt. Einfach nur ein Hörer mit einer Wählscheibe, let's go.
Hörer mit einer Wählscheibe, let's go. Es gibt aber immer mal wieder den Fall und kommt ja vermehrt auf, dass Telefonanfragen vom Autohaus bearbeitet werden mit Hilfe künstlicher Intelligenz. Kann man den Spieß auch umdrehen? Ja. Wenn du sagst, es gibt einen Leitfaden.
Ja.
Euer Skript, 8 Seiten, das kriegt ja unter.
Ja, absolut. Ich überlege gerade, ob ich es gerade live vormache, aber es wird vielleicht die Zeit sprengen. Outbound-Telefonie, also inbound mit KI, Pflicht. Terminvereinbarung, Werkstatt, allgemeine Lead-Qualifizierung, Pflicht, weil wir können uns das nicht mehr leisten. Ja, also du kannst dir kein Callcenter, bei Luke hatten wir irgendwann am Ende irgendwie 50 Leute im Callcenter oder sowas sitzen oder in dem Team da. Das kann man sich nicht langfristig leisten, so, weil das schaffen wir einfach nicht mehr. Wir müssen ja irgendwie, wo soll die Umsatzrendite herkommen? So, ja. Also da KI zu nutzen, Pflicht. Und da werden die Bots immer besser, so. Und da gibt's ja immer bessere Möglichkeiten. Noch nicht alle sind perfekt, aber für eine normale Terminvereinbarung schon sehr gut. Outbound-Telefonie, sind es nur Theoretiker, die diesen Quatsch erzählen. Und zwar sage ich dir warum. Erstens, du musst das als Werbeanruf und KI-Anruf deklarieren. Wenn ich dich anrufe und sage, hallo, hier ist die KI von Autohaus Mustermann. Herr Stefan, ich grüße Sie.
Ja, es ist eine 2 von 10. Ja,
aufgelegt, erste Sache. Zweite Sache, Beim Telefonieren, dass es erfolgreich ist, ist ganz viel das menschliche Thema. Also du hast das Skript, aber es geht darum, die Emotion mit rüber zu bringen. Der Kunde spürt, ob du Bock auf ihn hast. Der spürt, ob du sagst, ja, hallo, ich möchte Ihnen gerne ein Auto verkaufen. Oder ob du sagst, ja, Herr Müller, ich rufe Sie heute an, weil ich würde Ihnen gerne mal ein Auto verkaufen. Und dann lacht der und dann lachst du mit und so. Und deswegen, ja, wir haben das schon sehr viel getestet und ich habe auch Bots, die das schon können. Ja, also unsere Verkäufer trainieren mit KI-Telefonieren zum Beispiel.
Okay.
Also wir haben Bots dafür extra gebaut, wo die Verkäufer eine KI anrufen, die den Kunden simulieren in verschiedenen Schwierigkeitsstufen, um erstmal zu üben, weil es gibt wirklich welche, die haben einen Tag vorm Coaching Durchfall, weil die so viel Schiss vom Telefonieren haben. Die haben einfach Angst davon. Das ist auch okay, weil wenn du was nicht kannst, hast du keinen Bock, dich zu blamieren. Du hast keine Lust auf Ablehnung als Mensch. Das ist okay und normal. Und deswegen trainieren unsere Verkäufer immer erst mit den Bots. Und wenn sie den Bot besiegt haben, ja, dann gehen wir mit den echten Kunden ran und dann wird das alles voll geschmeidig. Aber deswegen, ich persönlich glaube nicht an die Outbound-Telefonie über KI in den nächsten 2-3 Jahren. Keine Ahnung, was in 5 Jahren ist, wissen wir alle nicht, ob du und ich überhaupt noch da sind oder weiß der Geier was so. Aber Menschen sprechen gerne noch mit Menschen, gerade in dieser digitalen Welt. Aber eben nicht bei einer Terminvereinbarung. So, das ist ein Prozess, das ist ein normaler Vorgang. Aber gerade im Verkauf, bei intensiven Gesprächen, machen Menschen für mich den Unterschied, ja.
Menschen machen den Unterschied, sagst du. Und du sagst auch, und jetzt müssen wir zum nächsten Punkt kommen, LinkedIn ist für dich auch ein Verkaufstool.
Das ist das Verkaufstool. Und es ist für die Automobilbranche aktuell noch die Büchse der Pandora, habe ich das Gefühl. So, also ich kann mich gut dran erinnern, 2015 war ich mal in einer Geschäftsleitungsrunde bei Beresa und ich habe da vorgestellt, habe ich heute noch, von einem Audi-Zentrum, ich glaube Frankfurt war das damals, dass die bei Instagram aktiv waren. Ich habe 2015 probieren müssen, wir waren bei Beresa immer sehr innovativ, drauf deutlich zu machen, wie krass Instagram eigentlich ist und dass wir da viel mehr Gas geben müssten und das ist die Zukunft und so. Und da gab es Menschen, die mich belächelt haben und haben gesagt, ja, Social Media, das machen nur Kinder und dies und das. So. Und ich fühle mich heute an das gleiche Momentum versetzt, wenn ich über LinkedIn rede. Weil, also bei LinkedIn siehst du mittlerweile hunderte Verkäufer und alle sind aus unserem Coaching. Also es gibt, glaube ich, 1, 2, die nicht bei uns im Coaching waren. Alle anderen, die du siehst, kommen alle von uns. Warum? LinkedIn mache ich selber seit 5 Jahren. Ich erreiche ungefähr 2 Millionen Menschen mit meinen Beiträgen im Jahr bei LinkedIn. Und LinkedIn ist was ganz anderes als Instagram und Facebook. Ich nehme 2, 3 Beispiele. Erste Sache. LinkedIn ist ein regionales Verkaufstool. Bei LinkedIn kannst du Menschen suchen nach Position, nach Ort, nach Branche. Das geht bei Instagram und Facebook nicht. Ja, weil bei Facebook ist manchmal nicht der Echtname hinterlegt, das Profilbild ist irgendeine Katze, so und der Job ist nicht richtig angegeben etc. etc. Das heißt, du kannst bei LinkedIn Menschen suchen, Entscheider und Entscheiderin, nach ganz klarem Merkmal. Erste Sache. Zweite Sache. LinkedIn ist ein Business-Netzwerk. Da sind nicht so viel Hartz-IV-Empfänger. Das klingt jetzt ein bisschen hart, aber es ist einfach die Realität. Da sind auch Blender mittlerweile unterwegs, keine Frage. Mhm. Aber bei LinkedIn sind so super viele Menschen, die Geld verdienen. Sei es als Angestellte der Sparkasse Münsterland oder sei es als Vorstand der Daimler AG. Also dieses Spektrum ist ja da, mit echten Namen, mit wo sie arbeiten, wo sie sind. Und das, glaube ich, ist so das Wesentliche dabei. Und ich empfehle ja immer, und das bringe ich den Leuten auch bei, dass die Verkäufer und Verkäuferinnen ihr eigenes Profil nutzen. Also nicht das Unternehmensprofil, sondern jeder ein eigenes.
Warum das eigene?
Ja, wir reden seit 50 Jahren, dass man sagt, ja, verkaufen über Persönlichkeit. Verkaufen über Persönlichkeit. Ja, dann guck dir doch mal die offizielle Werbung an. Wie viel Persönlichkeit ist denn da? Also, keine Ahnung, wenn du irgendwie eine Volkswagen-Werbung siehst, wo irgendwie so eine Familie morgens nach dem Frühstück zu ihrem Tiguan geht, frisch gestriegelt, alle am Lachen, so gar ist noch nie eine echte Familie aus dem Haus gegangen. Da ist normalerweise Geschreie, der Kaffee ist ausgekippt, da ist Krise. So, jeder, der Kinder hat, kennt das, ja. Und in diesen Werbungen ist alles Hochglanz, alles schön, alles perfekt. Und genauso ist es ja auch ein Autohaus auf seinem Unternehmenskanal. Muss repräsentativ sein, muss gewisse Regeln einhalten, muss sich an CI-Vorgaben halten zum Beispiel. Das ist einfach so. Ein Verkäufer oder eine Verkäuferin mit seinem eigenen Profil, egal ob dick oder dünn, ob groß oder klein, ob männlich oder weiblich oder divers, es ist alles egal, kann so auftreten, wie dieser Mensch ist. Ja, also der Transporterverkäufer weiße Ware, Heinz aus Bremen, ja, mit 130 Kilo in einer schönen Pocke, das ist authentisch. Der kann sich auch so bei LinkedIn niveauvoll darstellen, weil so findet er seine Kunden. Und ich sag mal, dass der andere, der Porsche-Verkäufer in Düsseldorf an der Kö, ja, mit einer Patek Philipp am Armgelenk, mit Knopfsacko und so, der tritt halt auf, so wie er ist, weil er seine Kundschaft hat. Und wie will ein Autohaus auf einem einzigen Kanal diese Bandbreite darstellen? Das geht gar nicht. Also jetzt folgst du der Volkswagen-Gruppe Müller, Mustermann. Die hat Transporter, Gebrauchtwagen, Neuwagen, Cupra, Skoda, Audi. Also das heißt, deren Spektrum ist vom 10.000 Euro Auto bis Porsche bis 250.000 Euro. So. Und das auf einem Kanal?
Um das glaubwürdig zu vermitteln, weißt du quasi jedem eine Rolle zu.
Ja, genau.
Und mit dieser Rolle kannst du dann LinkedIn penetrieren sozusagen.
Ja, und Menschen folgen Menschen, nicht Unternehmen. Menschen folgen Menschen, nicht Unternehmen. Steve Jobs hatte mehr Follower als Apple. Elon Musk hat mehr Follower als Tesla. Menschen folgen Menschen und nicht Unternehmen.
Ja. Weißt du, wie viel Follower der neue Apple-Chef hat?
Nee, aber du wahrscheinlich. Sag mal.
Er hat nicht mal ein ausgefülltes LinkedIn-Profil.
Siehst du, so, ne? Also, das heißt, der fährt eine andere Strategie, ne? Und Apple als Marke und so. Und das ist jetzt nicht mehr so eine starke Personenmarke. Ist ja auch ein strategisches Thema. Nur, ich habe in dem Branchenbrief, also wer den haben möchte, kann sich den ja besorgen bei uns. Ich habe mal diese Beispielrechnung reingemacht und das sehe ich ja. So. Was glaubst du, wenn ein Verkäufer einen Beitrag in der Woche macht, selber? Und übrigens, bei uns lernen das alle ohne Marketingabteilung. Warum? Wenn-dann-Formel. Wenn die Marketingabteilung wieder integriert ist, dann kann der Verkäufer sagen, ja, ich würde ja LinkedIn machen, wenn meine Marketing schneller wäre. Wenn das. Nein, 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 mein Freund. Wir machen das. Du brauchst niemanden dafür außer uns. Wir brauchen niemanden. Wir machen alles nur, was wir in unserem Wirkungskreis haben. Übrigens Telefonie ja auch. So. Und wenn ein Verkäufer einen Beitrag die Woche über LinkedIn macht, nach unserer Vorgabe mit einem persönlichen Foto von ihm, was er mit dem Handy gemacht hat, wie viele Menschen regional erreicht er mit dem Beitrag? Was für eine Reichweite hat ein so ein Beitrag? Was glaubst du im Durchschnitt? Einfach nur mal schätzen.
1.000?
Also im Durchschnitt 4.500. Durchschnitt. Im Durchschnitt, so. Wenn er es mit dieser Strategie macht, wie wir es ihm sagen, also nicht, wenn er sagt, hier, Leasingaktion 99 Euro, das verbieten wir den Leuten, weil das interessiert niemand, das ist Werbung, sondern wir haben so geile Geschichten im Autohaus zu erzählen. Also, kennst du das? Du bist ja auch autonah unterwegs. Wenn du als Autohausmensch auf eine Geburtstagsparty abends gehst und du stehst in so einer Küche mit einem Glas Wein, mit einem Bier, mit Leuten, die du noch nicht so gut kennst, so zusammen und dann sagt jemand, sag mal, was machst du eigentlich beruflich? Und du sagst, ja, ich arbeite im Autohaus. Ab dann hast du 2 Stunden lang ein Kotelett am Ohr. Weil dann erzählen die, ja, glaubst du, Elektromobilität setzt sich durch? Also ich glaube das nicht. Also ich hatte mal ein Auto, das hatte bei 100.000 im Motorschaden, dann habe ich keine Kulanz gekriegt. Ich war mal im Autohaus, da wurde ich gar nicht angesprochen. Jeder kennt diese Geschichten, die die Leute dann erzählen. Ja. Menschen reden gerne über Autos. Und wenn wir das den Verkäufern, das bringen wir denen ja bei, dass sie bei LinkedIn Sachen posten, die nichts mit dem Produkt zu tun haben. Darum geht's nicht. Das macht der Hersteller, das macht das Autohaus. Es geht um die Stories, es geht um das Menschliche, als Mensch wahrgenommen zu werden. Und das gibt's noch nicht, außer die, die bei uns sind. Und das wollen die Menschen sehen und das bringt Beziehung und Bindung. So, und jetzt stell dir nur mal vor, du hast 10 Verkäufer hast du, die bei LinkedIn aktiv sind. So, ja, der Rest macht's nicht, aber die 10 machen's. Und die 10 erreichen 4.500 Menschen, regionale, echte Menschen, nicht 12-jährige Kinder, nicht bei TikTok irgendwie, weil ich eine Katze gepostet habe, sondern echte Menschen die Woche, okay? Und jetzt machen die das Ganze, ja, nicht 52 Wochen, sondern nur 40 Wochen im Jahr, weil den Rest haben sie es nicht geschafft. Dann sind das 1,8 Millionen Sichtkontakte mit deinem Autohaus, ohne Marketing-Spend, also ohne Marketing-Investition, ohne Marketing-Abteilung, mit echten, authentischen Content. Das ist der krasseste Hebel, den ein Autohaus hat, aber kaum eins nutzt. Und das finde ich halt, also unsere Verkäufer und Verkäuferinnen verkaufen bei LinkedIn wöchentlich Autos. Und der Gamechanger ist dann, wenn du LinkedIn mit Telefonie kombinierst. Weil ich stell dir Folgendes vor, du vernetzt dich mit dem Vorstand der Bank bei LinkedIn. Einfach nur vernetzen. Jetzt sieht der jede Woche von dir einen Beitrag, findet dich sympathisch, nicht sympathisch, liest das, sieht das ein bisschen, aber reagiert gar nicht. Alles gut. Jetzt rufst du den 4 Wochen später an. Ja, Sascha Röwekamp hier, Autohaus Mustermann, hallo Herr Müller. Mit meinem Namen können Sie wahrscheinlich gerade gar nichts anfangen, richtig? Dann wird der Folgendes sagen, entweder doch, ich kenne sie ja von LinkedIn, oder bei den meisten ist es so, man merkt sich ja nicht jeden mal LinkedIn so, ne, ist ja nicht der beste Freund, aber sein Unterbewusstsein sagt irgendwie, ja, irgendwie sagt mir der Name doch was. Und dann kannst du sagen, hey, wir sind ja bei LinkedIn vernetzt, ich habe gesehen, sie fahren noch gar keine Autos von uns, das wollte ich heute mal ein Auto verkaufen. Und dann bist du im Gespräch. Dann wird er einen Einwand machen, dann musst du Einwandbehandlung können. Das bringen wir den Leuten bei. Das ist, also die sagen nie ja, danke, gerne, sondern die sagen nein, kein Bedarf, wir fahren schon, bla bla bla.
Ja, ja.
Aber so. Und so verbindest du die digitale Welt mit der physischen Welt.
Kannst du es ein bisschen greifbar machen? Was muss ich denn auf LinkedIn machen, um authentisch zu sein und die Leute nicht zu nerven? Weil das passiert ja auch.
Ja, drei Schritte. Erster Schritt, ein aktives Profil haben. Das heißt, jeden Tag 10 Minuten, mehr braucht man nicht, reingehen, kommentieren, liken, interagieren, vernetzen mit Leuten aus der Stadt, mit Leuten aus der Industrie- und Handelskammer, mit Unternehmern, Unternehmen, regionalen Unternehmen folgen. Erster Schritt. Zweiter Schritt, einen Beitrag die Woche schreiben, der keine Werbung ist, sondern irgendwas Cooles, was Menschen wissen wollen. Und die wollen alle was von uns wissen. Keine Ahnung, wie macht man die perfekte Leasingrückgabe? Kann ich, schönes Beispiel. Der LinkedIn-Beitrag haben wir jetzt letztens geschrieben, der hatte, glaube ich, 30.000, 40.000 Views bei dem Verkäufer. Sein erster Beitrag. Und zwar matte Fahrzeuge, also matt lackierte Fahrzeuge. Kann man polieren oder nicht, wenn ein Kratzer drin ist?
Nein.
Ja, du sagst nein. Weißt du, wie viel wenig Menschen das draußen wissen, wie wenige drüber nachdenken? Wenn du dir also dein Auto in matt holst und hast einen kleinen Kratzer an der Tür,
hast du ein Problem. Ist der Teufel.
Art Repair 150 Euro? Da musst du die Seite lackieren. Ja, du lachst. Wenn du das bei LinkedIn postest, schreiben da 8000 Menschen drunter. Ja, krass, wusste ich gar nicht. Das hätte mir mein Verkäufer mal sagen sollen. Bumm, das interessiert die Menschen doch. Also, ein Beitrag die Woche zu einem relevanten Thema, was Menschen draußen interessiert. Und das ist, oh, ich habe Themen für 10 Jahre LinkedIn im Kopf dafür. Also, wir machen das hier mit den Leuten zusammen. Das ist so easy going. Und wir haben ja auch Kavinci, unsere Autohaus-KI, die datenschutzkonforme, kennen sicherlich ja schon viele hier. Die kriegen unsere Teilnehmer alle. Das heißt, damit bringen wir denen auch bei, wie sie mit KI einen Beitrag schreiben, der aber dann nicht 100 Emojis hat und sich direkt nach ChatGPT anhört, sondern geil. So. Also das war Schritt 2, ein Beitrag die Woche. Und jetzt kommt Schritt 3, das ist der wichtigste. Leute anschreiben. Und jetzt zieht es schon einigen gerade so den Hals zusammen. Warum? Natürlich nicht so, wie sie es von LinkedIn kennen. Ja, hallo, ich habe gesehen, sie atmen Luft. Ich auch, wir haben was gemeinsam. Sollen wir mal einen digitalen Kaffee trinken und gucken, ob es Möglichkeiten gibt, irgendwie bla bla bla. So, da hat keiner Bock drauf, das ist asozial. Ja, hört bitte auf mit solchen Nachrichten, wer auch immer das tut. Aber wir haben halt Vorlagen für so Nachrichten, wie man dann diese Kunden anschreiben kann, die einen ja dann schon mal 2, 3 Wochen gesehen haben, also schon ein bisschen warm sind. Und wie man sie ganz sympathisch anschreiben kann, um in ein Gespräch zu kommen. Genau wie beim Anrufen auch. Und wir kriegen nur positive Feedbacks. Da schreibt kein Kunde, lassen Sie mich in Ruhe. Beim Telefonieren ja auch nicht. Ich habe noch nie beim Telefonieren erlebt, dass ein Kunde gesagt hat, Sie sind der 5. Verkäufer, der mich diese Woche anruft, Autoverkäufer. Passiert nicht. Und auch bei LinkedIn, keiner, also mit über Autos reden alle gerne.
So, aber das heißt, ich schreibe die Leute direkt an. Was ist denn mit Beiträgen, die ich sehe? Wenn ich zum Beispiel sehe, jemand ist auf Dienstreise, schreibe ich dann auch direkt runter, wieso nicht mit dem Auto von uns?
Ja, also kommentieren, das war ja Schritt 1, ne, was man jeden Tag macht. Liken, kommentieren, vernetzen. Und da haben wir auch in unserer KI einen eigenen Bot für. Der unterstützt, das besser zu formulieren, weil jetzt werden hier einige sagen, so ja, aber ist doch nicht korrekt, dann schreibt ja eine KI und mit einer KI und bla, ja, dann heult rum, dann lasst es halt so. Ja, aber viele Verkäufer und Verkäuferinnen sind nicht die geborenen Schreiber. Und das ist auch okay, sie sind Verkäufer. So, guck dir einige E-Mails an. Das ist gruselig, was da bei Mystery-Mails manchmal rauskommt. So, deswegen bringen wir den Leuten bei, wie man das mit KI macht. Jetzt kommt aber der Unterschied. Eben nicht dumm. Guck mal, einige sagen ja, KI nutzen macht dich dumm. Ich sag, du musst erstmal schlau sein, um sie richtig zu nutzen. Kleiner Tipp für alle hier, wir bringen zum Beispiel den Verkäufern immer bei und dem Verkaufsleiter mit KI nur zu reden, nie zu schreiben. Also jedes Kommentar, jeder Beitrag, jede E-Mail von unseren Verkäufern mit KI wird gesprochen. Also die sprechen es rein. Nie geschrieben, ist verboten.
Warum? Was ist der Vorteil?
Nee, der Vorteil ist, wenn du etwas reinsprichst, hört es sich mehr nach dir an. Die KI ist bei uns so trainiert, also wir haben eine trainierte KI, die lernt, wie du sprichst, deine Wörter, und dann hört es sich 1:1 an, als wenn du es selber geschrieben hättest. Nur, dass es schneller geht und einfacher geht. Aber es ist trotzdem ja noch persönlich. Also, die schlechten Leute machen Folgendes. Gehen in ChatGPT und sagen, schreib mir einen LinkedIn-Beitrag über Elektromobilität. Dann kommt da irgend so ein gequillter Müll raus mit 15 Smileys und dann posten die das und denken so, ja, ich mache jetzt LinkedIn, wow. Oder so. Unsere Leute nutzen unsere, ich glaube, 14 Seiten Prompt ist da hinterlegt, also der Befehl, extra für LinkedIn angelernte KI, die 1 Million Beiträge schon geschrieben hat, oder über 1 Million, und spricht den Kontext rein, also erzählt eine Geschichte. Wir bringen den Verkäufern bei, erzählt einfach Geschichten, weil reden können die alle. Das ist so. Im Vertrieb reden, wenn du das nicht kannst, hast du eh verloren. So. Aber reden können die meisten ja. Und die sprechen es rein und die KI unterstützt das nur. Und genauso ist es auch beim Kommentar. Sie sprechen ihren Kommentar rein und sagen so, Ja, der ist auf Dienstreise, aber so wie ich das sehe, ist das irgendwie das falsche Auto, was der da fährt. Smiley, so. Und dann nimmt die KI das, passt das noch ein bisschen an und macht einen geilen Kommentar. Und den kommentierst du dann und dann wirst du wieder sichtbar. Mhm. Und am Ende des Tages, wir haben ja darüber gesprochen, im Autohandel, Daten sind das neue Gold. Heute in meiner Welt ist Sichtbarkeit das neue Gold. Plus Daten. Aber wenn du nicht gesehen wirst, kannst du nicht gekauft werden. Wenn du nicht gesehen wirst, kannst du nicht gekauft werden. Das ist einfach so. Und wir haben immer weniger Traffic im Laden. Ja, die Kunden haben immer weniger Zeit. Viele Kunden bringen ihr Auto nicht mehr selber in die Werkstatt, haben immer mehr Stress, sind auf Hektik, Eile, werden jeden Tag zugeballert mit Werbung, mit allen Themen. Und Telefonie ist genauso Sichtbarkeit schaffen, ist genauso Marketing wie LinkedIn. Ja. Richtig krass wird beides. Schlecht ist nur, wenn du sagst, Telefonie, ne, das ist nicht meins. Ne, LinkedIn, das ist auch nicht meins. Ne, auf Events abends gehen ist auch nicht meins. Ja, aber sonst irgendwie nix los gerade. Ja, genau. So. Also deswegen LinkedIn an alle hier, wer noch nicht da ist. Und letzter Satz zu LinkedIn. Es ist wie im Fitnessstudio. Ich frage immer so, wer ist bei LinkedIn angemeldet? Da sind mittlerweile ja schon mehrere. Ja, es wird immer mehr so. Wer ist bei LinkedIn angemeldet? Einige sind noch bei Xing. Ich wusste gar nicht, dass man sich da überhaupt noch einloggen kann. Aber wer ist bei LinkedIn angemeldet? Da geht die Hand hoch und dann frage ich, wer ist aktiv? Und dann passiert nichts. Und das ist das Thema. Mhm. Du glaubst doch nicht, dass du bei LinkedIn angemeldet bist und da passiert was. Das wäre so, wie wenn du sagst, ich besitze ein Telefon, hab noch nie irgendwo angerufen, aber Telefonakquise bringt mir gar keine Autos. Ja, du musst eine Nummer wählen und reden. Und wenn du bei LinkedIn Autos verkaufen willst, musst du wissen, wie das geht. Und das bringen wir den Leuten bei. Und es ist so easy. Wir schaffen es vom 20-Jährigen bis zum 65-Jährigen, der bei LinkedIn aktiv ist. Ja, wir schaffen es an Legastheniker, die vorher mit zwei Fingern getippt haben und gesagt haben, Sascha, also das mit dem Internet, das ist noch nicht so meins. Das ist doch okay. Also das hat auch nichts mit dem Alter zu tun, ne? Sondern das wirklich zu machen. Und LinkedIn ist noch ein riesen blauer Ozean für Autohäuser, weil es gibt so wenig Menschen, die dort Content machen und unterwegs sind. Es ist so leicht und einfach. Und ja, man kann jetzt noch zu den Großen gehören. Bei Insta und so wird es schon schwieriger.
Ja, ja. Wenn ich richtig gezählt habe, waren das jetzt
4
Punkte, oder?
Ja. So, ich hoffe, die Zuhörer sind noch motiviert dabei, weil kommen wir zu Punkt 5 und ich habe ihn ja auch angestrichen. Und ich habe ja wirklich gesagt, ich habe analysiert, was haben die Autohäuser gemacht in den letzten 2-3 Jahren? Was ziehen die konsequent durch, die richtig erfolgreich sind und noch erfolgreicher sind? Und an alle hier, die jetzt denken so, ja, momentan, wir machen super Auftragseingänge, wir verkaufen noch genug. Mhm. Und die Bruttoerträge? Mhm. Das ist so die größte, das ist so, wir haben irgendwann mal gelernt, dass Stückzahl das Einzige ist. Davon leben wir nicht, wir leben vom verdienten Geld. Ja, Marge, verstehe ich, Zielerreichung, alles ultra wichtig. Aber wenn du gerade in der Situation bist, dass du sagst, hey, eigentlich mehr Autos verkaufen wollen wir gar nicht, können wir gar nicht. So, wir kriegen nicht mehr Produkte vom Hersteller so. Ja, dann fang doch einfach mal an, den Ertrag zu erhöhen, an jedem Auto mal 1,5% mehr Geld zu verdienen. So, an jedem Auto mal 1% Zinsaufschlag drauf zu ballern. An jedem Auto mal die Inzahlungnahmequote zu erhöhen, die Finanzierungsquote zu erhöhen, die wesentlichen Sachen, die uns Geld bringen, da müssen wir hin. Wir müssen nicht nur das Stück verkaufen, sondern wir müssen Geld pro Auto verdienen. Das ist ultra wichtig. Wir brauchen Kohle. Wir brauchen Geld. Auch wenn alle sagen, ja, Geld ist nicht alles. Doch, als Unternehmen und Autohaus ist Geld alles. Weil ich hatte meinen kaufmännischen Geschäftsführer, Shoutout bei Beresa, der hat damals zu mir gesagt, Sascha, Herr Röwekamp in dem Kontext, Herr Röwekamp, ein Unternehmen hat nur einmal zu wenig Liquidität. Nur ein einziges Mal. Und das habe ich mir so gemerkt. Und Geld ist wichtig. So, kommen wir zu Schritt 5. Das ist nicht das Geld gewesen. Sondern wir müssen mit KI anfangen zu arbeiten. Und
das ist jetzt ein Satz, den hat man in den letzten 3 Jahren ungefähr
3 Milliarden Mal gehört.
20 Mal gehört am Tag, ja.
Ja, ja. Aber die meisten denken, mit KI arbeiten ist halt ChatGPT zu nutzen. Und selbst das tun ja noch nicht mal alle. Und wir haben ja unsere Autohaus-KI, Kavinci, und deswegen sehen wir ja immer ganz gut, wie damit gearbeitet wird, wer damit arbeitet und so weiter und so fort. Und viele beschränken mit KI arbeiten auf E-Mail schreiben mit KI. Und selbst die sind manchmal noch schlecht. Und selbst das tun noch nicht mal alle. Also das klingt so bescheuert, aber das BDC, Reklamationsteam, Verkäufer und Verkäuferin, Service, Reparaturannahme. Legt doch mal bitte eure Hand ins Feuer dafür, dass alle jede E-Mail mit KI beantworten. Und zwar so, dass es individuell und persönlich ist und nicht irgendwie eine Drecks-E-Mail rauskommt. Nein.
Genau. Weil wenn KI erkannt wird, ist ja oftmals schlimmer als eine schlechte E-Mail, meiner Meinung nach.
Voll, absolut. Aber was heißt KI erkennen? KI erkennen erkennt man dann, wenn es zu perfekt ist, wenn der erste Satz ist hochachtungsvoll, so all die ganzen Sachen. Und deswegen meine ich ja, um KI zu nutzen, musst du schlau sein. Wenn du dumm bist, wirst du es niemals richtig nutzen können. So, also KI macht dich nicht dumm, du musst erstmal schlau sein, um sie richtig zu nutzen. Und viele Autohäuser, also meine These und mein Ziel mit meinem Geschäftspartner Konstantin bei dem Thema in der Firma, ist, dass 2030 die Autohäuser in Deutschland einen Großteil mit uns ihre Umsatzrendite verdoppelt. Ich weiß, das ist für einige gerade so, was ein Quatsch redet der da, da glaube ich nicht dran. Wir waren ja beim Thema Mindset. Wenn du nicht dran glaubst, es wird auf gar keinen Fall passieren, keine Sorge. Aber es wird Autohäuser geben, die dran glauben, und die haben wir schon bei uns, ja, und mit denen arbeiten wir, weil du repetitive Prozesse einfach mit KI ersetzen kannst. Und das ist brutal. Also, ich mache es das simpelste Beispiel für diesen Podcast hier, weil es dazu passt. Wir reden jetzt über das Simpelste, über Verkäufer bei LinkedIn. Wie viele Verkäufer gibt es, die wirklich in der Lage wären und auch Lust hätten? Und übrigens, Verkäufer haben immer als Einwand das Thema Zeit. Ich habe keine Zeit für Akquise, ich habe keine Zeit. Auch Führungskräfte haben keine Zeit zu führen, Geschäftsführer haben auch keine Zeit, alle haben keine Zeit. Irgendwann, wenn wir pleite sind, haben wir alle wieder ganz viel Zeit. So, aber das Ding ist, uns gelingt es ja durch die intelligente Nutzung von KI, Verkäufern, Verkäuferinnen in die Sichtbarkeit bei LinkedIn zu bringen, mit adäquaten Inhalten, die sich vernünftig anhören, die aus ihrem Kopf kommen, also die nicht aus der KI kommen, sondern aus ihrem eigenen Kopf, ihre eigenen Geschichten. Und KI ist ein Supporter, ein Unterstützer. Und dadurch sind sie tausendfach sichtbar und verkaufen jede Woche darüber Autos. Also jeden Monat darüber Autos. Gewinnen darüber regionale Kunden, kommen in die Köpfe der Kunden rein. Und das selber, das wäre ohne KI nicht machbar. Fakt. Weil wie du sagst, wir haben Verkäufer, die haben Herausforderungen, E-Mails zu schreiben. Die schreiben: Hallo Herr Müller, anbei das Angebot. Viele Grüße. So. Und deswegen ist es wichtig, KI mit Gehirn zu nutzen, also gepromptete KI, fertig gepromptete KI, weil zuzumuten, dass normale Mitarbeiter im Autohaus prompten können, no way. So, ein paar vielleicht, Freaks, aber es sind die wenigsten. Und ich kenne viele Leute, die glauben, sie könnten prompten, und dann gucken wir uns das an und es ist trotzdem ein leichter Befehl, aber kein echter Prompt, so. Und das ist das Thema. Aber nicht nur das, auch als Verkaufsleiter sagen viele: Ich habe keine Zeit, mich neben meine Verkäufer zu sitzen. Und dann sehe ich aber, wie sie Reklamationen per Hand bearbeiten. Die lesen die durch, dann schicken die das zum Anwalt, dann muss der Anwalt die Paragraphen einschätzen. So bei uns, die Verkaufsleiter nutzen unseren Reklamationsmanager in der KI. Der hat einen Rechtsanwalt integriert, der macht eine Vorformulierung, der fragt dich Sachen, also du musst mitarbeiten mit der KI, das ist der Unterschied. Der fragt dich Sachen, du antwortest Sachen. Da kommt ein Gespräch raus,
Ja.
und am Ende kommt eine Reklamationsantwort raus. Nur das Problem ist, unsere Kunden tun es doch auch. Guckt euch doch mal die Reklamationsschreiben der Kunden an.
Ja, natürlich.
Die haben teilweise 5 Seiten und 10 Paragraphen da drin. So. Und wir antworten, dann antwortet Helmut oder Regina, jetzt ein bisschen polemisch gemeint, mit Zwei-Finger-Technik, antworten die da drauf. Oder, was wird auch gemacht, und das hast du gerade angesprochen, es werden irgendwelche Formschreiben genutzt. Das wird ja heute auch. Also du sagst gerade so, ja, dann ist das nicht so persönlich. Weißt du, wie viele Form-E-Mails es im Autohaus gibt, die so Vorlagen und Vorlagen für Reklamationen? Vielen Dank. Mit Bedauern haben wir feststellen müssen, dass wir sind immer bestrebt, unsere Leistung zu verbessern. Bläh. So. Aber wenn du KI intelligent nutzt und persönlich nutzt, ja, also zum Beispiel unsere Autohäuser stellen ihre KI auf ihre Sprache ein. Ja, wenn ihr Leitbilder habt, wenn ihr Werte habt, wie ihr sprecht, welche Wörter ihr oft benutzt. Unsere E-Mail-KI lernt von den Verkäufern, von den letzten 50 geschriebenen E-Mails, welche Tonalität der nutzt, und wertet das aus. Sagst du Hallo, sagst du Guten Tag oder sagst du eher sehr geehrter? Unsere KI guckt in deinem Verlauf nach, ob du den Menschen geduzt oder gesiezt hast, und formuliert daraufhin die E-Mail direkt in du oder sie. So.
Das ist gut, ja.
Es ist brutal geil. Und dadurch sind die Menschen viel, viel schneller, viel effizienter, haben wieder viel mehr Bock und Zeit, einen Hörer in die Hand zu nehmen, zum Beispiel.
Viel mehr Zeit ist ein dehnbarer Begriff. Kannst du sagen, was man denn jetzt konkret mal machen kann, wenn ich sage, hey, ich habe noch echt wenig mit KI am Hut. Wo steckt das größte Potenzial drin? 1, 2, 3 Sachen, und was bringt mir die Woche? Was bleibt stundentechnisch am Ende?
Ganz konkret, und das ist ja das größte Problem, wo viele nicht wissen, wo sie anfangen sollen: Fang nicht zu groß an. So. Also, ich sag's ganz offen, wenn du mal, fang erstmal an, überhaupt mal mit ChatGPT zu arbeiten. Achtung, Disclaimer, nur privat natürlich und keinen Kontext aus dem Autohaus. Ich sehe jeden Tag Verkäufer, die mir erzählen, dass sie da Fahrzeugscheine reinladen. EU AI Act, haben wir auch mit euch mal einen Bericht drüber gemacht, ne? 7% des weltweiten Umsatzes und so. Alle KIs, die nicht datenschutzkonform sind, musst du als Autohaus verbieten, weil Das ist verrückt, was da momentan reingeladen wird. Also ich kenne auch Verkaufsleiter, die da ganze Geschäftsberichte reinladen und sich stolz damit rühmen, dass er das auswertet. Ich sage, ja, geil. Lad mal alles rein, deine Geschäftsgeheimnisse und wo du welches Geld verdienst und nicht und dies und deine Beiratssitzung. So, alles passiert. Übrigens, alle, die gerade glauben, bei mir passiert das nicht. Seit 20 Jahren gibt es das Thema Datenschutz im Autohaus. Es gibt die Datenmülltonne. Es ist verboten, Personalausweiskopien in der Schublade zu haben. Bitte schreibt mir gerne bei LinkedIn. Ich wette immer um 5.000 Euro, dass ich in jedem Autohaus in irgendeiner Schublade eine Personalausweiskopie finde. 1.000% auch heute noch so. Also redet euch nicht ein, dass eure Leute das nicht machen. Sie tun's so. So, das heißt, was kannst du konkret tun? Also, es ist nicht zu sagen, wäre unterlassene Hilfeleistung. Melde dich bei uns zum Beispiel zum Thema Kavinci und guck's dir einmal an. Weil fang im Kleinen an. Fang mit was an, wo du mit jeden Tag arbeiten kannst. Und unsere Coaching-Teilnehmer kriegen unsere KI in dem Coaching immer dazu. Und die Verkaufsleiter berichten, dass sie alle im Durchschnitt mindestens 3 Stunden die Woche netto mehr Zeit haben für andere Sachen, weil sie mit Kavinci arbeiten. Mhm. Da rede ich noch nicht davon, dass Sachen automatisiert sind. Also wir haben ja auch Sachen, wo wir mit Agents arbeiten. Dann ist natürlich krasser. Also keine Ahnung. Bestandspricing. So, Bestandsfahrzeuge einpreisen. Weißt du, wie viele Verkaufsleiter das noch per Hand machen? Das ist verrückt. Verrückt. Die gehen bei mobile.de rein und gucken die Preise nach. Andere Abteilung jetzt, aber Dispo, Provisionsabrechnung. Weißt du, wie viele Autohäuser noch jemand haben, der Provision errechnet? Das macht unser Agent in Sekunden. Ja. Und da gibt es Menschen, eine Vollzeitstelle, keine Ahnung, 45.000 Euro mit Lohnnebenkosten. Und die macht nichts anderes, als Provision zu errechnen. So. Und das sind jetzt nur eins von 10.000 Beispielen, aber das ist auf jeden Fall was man beim Thema KI machen kann. Also hört auf, Projekte zu machen, hört auf, drüber zu denken, was man im Silicon Valley macht, hört auf zu denken, KI wäre E-Mails nur schreiben, aber ja auch, sondern besorgt euch eine datenschutzkonforme KI, am besten eine, die schon für die Branche gepromptet ist und das Wissen der Branche hat, lernt es zu nutzen, deswegen wir bringen zum Beispiel allen Verkäufern und Verkaufsleitern das bei, es zu nutzen. Und wenn sie es dann, die wollen es ja nicht mehr abgeben. Die sagen das, die kommen ja von unserem Coaching und sagen vorher so Sachen wie, naja, aber dann hört sich das ja nicht mehr nach mir an. Also, nee, ich weiß nicht. Ist das denn dann noch persönlich? Und fahren weg und sagen, nie wieder werde ich eine E-Mail per Hand schreiben. So. Und das zeigt mir halt einfach, wir reden ja bei uns hier wirklich aus der Praxis. Also ja, wir haben, keine Ahnung, über 160 Autohäuser im Coaching gehabt, über 1.500 Teilnehmer. Das ist ja kein Theoriegelaber, was ich hier gerade erzähle, sondern das ist das, was ich jede Woche, jeden Tag live erlebe. Und dazu kann ich immer nur ermutigen, wir müssen, Schritt 5 war das, KI viel, viel krasser, viel intensiver machen. Es ist unsere epochale Chance. Und das fängt im Kleinen beim Verkäufer und Verkaufsleiter an und geht natürlich dann über das ganze Unternehmen. Aber erstmal klein anfangen. Machen es wie wollen, nur krasser. Ja, nicht so viel reden, bloß nicht. Ich habe im Autohaus mehr Kickoff-Veranstaltungen erlebt als Abschlussveranstaltung. Das ist so.
Ihr Kickoff klingt auch besser.
Ja, aber das ist ein Wanderzirkus. Der geht zum Kickoff, dann sagt der Chef, ey, das Projekt ist geil. Dann sagt er, ja, lass mal eine Arbeitsgruppe machen. Okay, Kickoff. Okay, und dann sagt man immer, was war eigentlich mit dem Projekt? Ach so, ja, nee, das ist on hold. So, ja, toll. Nein, wir müssen in die Umsetzung kommen. Deswegen sage ich auch da, um das mal so zusammenzufassen für das Thema Verkauf und Vertrieb und Vertrieb der Zukunft. Vertrieb der Zukunft muss das Rad nicht neu erfinden. Wir müssen nicht Mobilitätsberater werden. Wir müssen nicht hoffen, dass irgendwas, wir brauchen auch keine witzigen Instagram-Videos mit dem sexy Verkaufsleiter. Das ist cool, das kann man auch machen. Aber lass uns doch bitte Folgendes tun. Erstmal an unserer Einstellung arbeiten. Und zwar, der Fisch stinkt vom Kopf, vom Chef bis zum Verkäufer. Alle müssen daran glauben. Alle müssen mal wieder Bock haben, Gas zu geben. Meistens wecke ich erstmal alle Leute. Ja, alle, die hier gerade zuhören, ihr wisst das alle selber? So, was natürlich schon so ist, ist, dass viele Verkaufsleiter das ihren Verkäufern sagen, aber der Prophet im eigenen Land, also ich sage manchmal das Gleiche, aber es wirkt einfach anders, wenn es andere sagen, ja, und bei uns ist eine andere Atmosphäre, wir mischen ja auch die Gruppen, also bei uns sitzen Opel-Verkäufer neben Porsche-Verkäufer, neben einem LKW-Verkäufer, so, das ist ja das Einzigartige in Deutschland, das gibt es ja nirgendwo so, das heißt, wir mischen diese Gruppen und dadurch merken die Verkäufer erstmal, woanders ist es auch nicht geiler. So.
Das ist ja auch ein wichtiger Punkt, weil traditionell ist ja das Gras immer ein bisschen grüner woanders. Ja,
ja genau, deswegen habe ich ja vor 3 Jahren das umgestellt. Also früher bin ich ja in die Autohäuser gefahren, habe da bei VW das Coaching gemacht. So. Und dann sagten die VW-Verkäufer, ja Sascha, das klingt alles super, was du sagst, aber du musst wissen, bei uns, die Werkstatt ist schlecht, weil wir haben keine Parkplätze, unsere Zinsen, unser Gebrauchtwagenbestand ist schlecht, bla bla bla.
Ja.
So. Und dann bin ich die nächste Woche ja bei Aue, bei, keine Ahnung, Opel gewesen. Und dann haben die Opel-Verkäufer gesagt, ja, Sascha, das klingt alles gut, aber du glaubst nicht, was gerade bei VW los ist. Die verschenken die Autos. Und dann habe ich gesagt, hä, die haben mir letzte Woche gesagt, ihr verschenkt die Autos. Was denn jetzt? Und seitdem ich die alle in einem Raum sitzen habe, merken die erstmal, die Wiese ist woanders nicht grüner. Und darüber, Schritt eins, fast nochmal zusammen, kommen wir über das Thema Mindset. So kriegen wir die Leute Mindset. Zweiter Schritt, fangt an zu führen. Lasst uns wieder mehr führen. Und zwar aufhören mit Leadership, Buzzword, Bingo und Transformationsgedöns, sondern lass mal einfach dafür sorgen, dass die Leute einen Hörer in der Hand nehmen. Das bringt Geld. Punkt. Das ist Schritt drei, lass uns das Geld anrufen. Telefonakquise, wenn du es richtig machst und nicht den Bedarf nur erfragst, sondern weißt wie, ist das billigste und beste Mittel, um relativ schnell an Kunden zu kommen, die super sympathisch, nicht über Aktionsangebote, sondern einfach nett, nicht aufdringlich, das macht total Freude. Lass uns aktive Marktbearbeitung machen. Telefonieren. Lass uns Schritt vier das kombinieren mit der digitalen Marktbearbeitung mit LinkedIn. LinkedIn ist ein Gamechanger. Holt euch einen Call bei mir, ich zeige euch die Insights, ich zeige euch, was LinkedIn kann, das sieht man von außen nicht. LinkedIn verkauft Autos und zwar in Masse, ohne dass man dafür Marketingressource braucht, über die Verkäufer und Verkäuferinnen. Und der letzte Schritt, Schritt fünf, fangt an mit KI zu arbeiten und zwar konkret, lasst uns dadurch schneller werden, das ist eine Chance. Wir hatten mal immer das Internet, also irgendwann gab es mal Elektrizität, Feuer, Elektrizität, Industrialisierung, so. Und dann kam das Internet. Da haben wir Autohäuser auch einfach lange gebraucht zu checken, wie es funktioniert. Bis heute teilweise noch, so. Also, ne, bis heute schalten noch nicht alle Werbeanzeigen und so.
Teils zu teils, ja.
Ja, ist einfach so. Und bei KI fängt das Gleiche gerade an. Es ist kein Trend, es ist auch kein Hype und ihr müsst auch keine tausenden Euros in irgendwelche Projekte stecken. Einfach mal die Basics mit KI geil machen, mit Leuten reden, die es schon nutzen, ja. Sprecht mal mit Leuten, die bei uns schon KaVinci nutzen, fragt mal Autohäuser, irgendeinen werdet ihr kennen, wir haben ja genug Leute dabei und fragt mal, was sie damit tun und fangt einfach an. Machen es, wie wollen, nur krasser. Und das sind also die fünf Sachen, die ich da nur empfehlen kann.
Ja, es könnte so einfach sein, oder?
Ja, aber das ist, Stefan, das Problem für uns Menschen. Manchmal ist die Lösung so nah, also dass du halt, du guckst immer in die Ferne, aber sie ist so nah und das ist für uns Menschen einfach in der Natur, weil wir immer denken, es müsste eine krasse Lösung sein, es müsste irgendwas Kompliziertes sein. Aber nein, die Basics mal richtig gut machen. Nicht das Rad neu erfinden, aber die Basics gut machen. Also telefonieren ist nicht neu, aber gut telefonieren und es zu tun, das ist the hottest shit.
Gut, Sascha, dann danke ich dir dafür und sag bis zum nächsten Mal.
Ja, ich danke dir und allen Zuhörern, die, was waren es jetzt? Ja, auch eine gute Stunde, die eine gute Stunde dabei geblieben sind. Und wer darüber mehr wissen möchte oder wer auch sagt, was der Röwekamp da redet, ist der größte Quatsch, der hat gar keine Ahnung. Meldet euch bei mir. Lasst uns in den Austausch gehen, weil nur so können wir gemeinsam diese Branche nach vorne bringen. Denn das Autohaus ist geil. Wir haben eine Daseinsberechtigung. Ja, wir sind gut und wir müssen gar nicht so viel anders machen, aber ein paar Sachen schon. Und ich freue mich über den Austausch, über jeden, der entweder Impulse mitnimmt, mit uns zusammenarbeitet. Also meldet euch bei uns, kommt über die Webseite, kommt über LinkedIn und lasst uns gemeinsam Gas geben. Lasst uns dafür sorgen, dass wir im Autohaus einfach wieder gutes Geld verdienen und ja, auch noch in 100 Jahren da sind. Das ist so, das wäre einfach geil, wenn das funktioniert. In dem Sinne, hat mir Spaß gemacht. Alles Gute euch und machen es, wie wollen, nur krasser. Let's go.
Danke, Sascha.
Der Autohaus-Podcast wurde Ihnen präsentiert von Rameda, Europas größtem Komplettanbieter für Anhängerkupplungen und Transportsysteme.